SRF 3 Fokus.
Mein Name ist Tom Giesler. Guten Montagabend. Zu Gast im Fokus heute ist ein Jugo. Der Goran Vulovic, Sohn von Einwanderern aus Ex-Jugoslawien, serbisch-schweizerischer Doppelbürger, von Beruf Gymnasiallehrer und Rapper. Goran Vulovic, ich würde gerne zuerst auf Ihre Herkunft kommen, weil die doch sehr prägend ist für Ihren Lebensweg. Mhm. Wenn man schaut, was Sie studiert haben, nämlich osteuropäische Geschichte, wenn man schaut, wie Ihre CD heisst, die Sie als Rapper gerade rausgebracht haben, die heisst Itch. Die Endung in Ihrem Namen, wo man doch recht klar erkennt, woher das auch mal Ihre Vorfahren kommen.
Ja.
Ich habe Sie natürlich gerade bewusst als Jugo bezeichnet. Ich gehe davon aus, dass sind gerade ein paar Leute zusammengezuckt, die das gehört haben.
Ja, ich auch.
Wie geht es Ihnen mit dem Begriff Jugo?
Ja, es kommt darauf an, wer ihn verwendet. Es ist so, dass wir uns noch nicht wirklich gut kennen. Und daher, wenn das jetzt irgendwie eine andere Situation wäre als so ein Radiogespräch, würde ich das vielleicht schon ein bisschen als Affront wahrnehmen.
Weil es einfach mehr ist als nur eine Herkunftsbezeichnung, sondern immer auch aufgeladen ist mit halt relativ viel negativen Gefühlen.
Ja, und vor allem,
Jugo bezeichnet.
Genau, und vor allem habe ich den Begriff das erste Mal auch so wahrgenommen, natürlich, so im negativen Gebrauch. Natürlich, unter den Kollegen ist es etwas anderes, wenn wir uns so betiteln, bezeichnen, so, weil dann ist es einfach mehr, um die ganz verwirrte politische Situation ein bisschen zu vereinfachen, statt irgendwie jetzt da gross zu unterscheiden zwischen Ethnien und Nationalitäten, tun wir das einfach zusammenfassen in dem ehemaligen politischen Gebilde, wo halt unsere Eltern alle von dort hergekommen sind in der Schweiz, und darum ist es in Ordnung, wenn wir uns so betiteln. Aber jetzt so, keine Ahnung, wenn mich im Ausgang oder so oder auf der Straße jemand so betitelt, dann ist mir das auch unangenehm, auf jeden Fall.
Ex-Jugoslawien ist das Gebilde damals noch gewesen, wo Ihre Mutter und Ihre Vater hergekommen sind, in die Schweiz.
Richtig.
Sie sind in der Schweiz geboren.
Aha.
1984 ist das gewesen.
Ja.
Das ist noch vor dem Krieg gewesen in
ja.
Ex-Jugoslawien. Sie sind am Anfang auch gar noch nicht der Jugo gewesen in der Schweiz. Mögen Sie sich noch erinnern, wo das plötzlich aufgekommen ist, der Begriff, wo Sie plötzlich auf dem Pausenplatz der Jugo gewesen sind?
Eben, mit dem Krieg natürlich. Also, wo halt die ganze Region, aber dann natürlich auch die Gemeinschaft in der Schweiz in den Fokus gerückt ist, durch den Krieg, durch natürlich die ganze Medienberichterstattung, dann natürlich auch die Flüchtlingswelle etc., dann habe ich dann natürlich schon gemerkt, dass das jetzt plötzlich ein Problem geworden ist, dass meine Wurzeln halt irgendwie negativ aufgeladen worden sind. Also ich habe das schon als Kind auf dem Schulhof gemerkt.
Und Sie sind nicht nur der Jugo gewesen, Sie sind ja so in Anführungszeichen dann noch der böse Jugo gewesen. Also in dieser Zeit, mag ich mich gut erinnern, als Serb.
Ja, stimmt schon, als Serb hat man ein bisschen einen zweifachen schwarzen Peter gezogen. Wie schon gesagt, man ist sicherlich einer von diesen unbeliebten Ex-Jugoslawen gewesen. Plus ist man sehr lang und vielleicht auch bis in die heutige Zeit immer noch der Alleinverantwortliche gewesen für die ganzen Geschehen. Also jetzt natürlich nicht als Person, aber sagen wir mal, die Nation und ihre Bürger.
Wenn man doch den Serb als Aggressor gesehen hat.
Auf jeden Fall, als alleiniger Täter, Aggressor. Es ist leider so, ja, dass die sehr komplizierte Sachlage im Bürgerkrieg sehr stark vereinfacht worden ist und das Ganze natürlich in ein schwarz-weiß Thema gezwängt worden ist, weil halt irgendwie ein 5-Minuten-Beitrag am Abend in der Tagesschau nicht ausreicht, um das Ganze natürlich auszuführen, etc. Dann ist das halt ziemlich versimplifiziert worden und ja, natürlich gibt's da gewisse Sachen, wo man sagen muss, ja, es stimmt, eine gewisse Täterrolle kann man sicherlich den Serben nicht abreden. Aber ich glaube, das Schlimme an dieser Sache ist einfach, dass ihre Opferrolle gänzlich verneint worden ist. Was natürlich eben die ganze Situation nicht rechtfertigt.
Wie haben Sie das erlebt? Möchten Sie sich erinnern, so als Sie sind 7 gewesen, glaube ich, wo der Krieg ausbrach?
Ja, jung, so, auf jeden Fall. Ja.
Wirklich ein Bub,
ja,
in
ja.
Chur, weit weg von der alten Heimat der Eltern. Als Jugo diffamiert, als Serb irgendwie behandelt zu werden.
Gut, also die Serben sind erst später natürlich mitgekriegt. Also primär, normal, als Kind, ich habe gar nicht geschnallt, was dort abgeht. Also ich meine, es ist auch nicht so gewesen, dass meine Mutter wirklich sehr informiert ist oder überhaupt Leute tun. Also man muss sich vorstellen, das ist so schnell gekommen, das Ganze hat sich so auch durch verschiedenste Umstände perpetuiert, die ganze Gewalt, dass viele Leute den Durchblick nicht wirklich gehabt haben. Und natürlich je nachdem, in welchem Einfluss sie gestanden sind, auch ganz andere Informationen gekriegt. Die als Kind haben es sowieso nicht verstanden. Also ich kann mich erinnern, wo ich einmal, wir sind natürlich auch während der Kriegsjahre sind wir auch runtergefahren, unter anderem natürlich auch zum Helfen, also haben ein bisschen, haben immer wieder so Kleidung mitgenommen oder halt so Grundnahrungsmittel, wo es einfach wegen der Sanktionen nicht mehr gegeben hat. Keine Ahnung, wir haben halt irgendwie Zucker runtergefahren und Kaffee und so Sachen natürlich. Dann war mein Onkel unter Frank und dann hat meine Mutter halt auch immer geschaut, dass sie da ein bisschen den Leuten helfen kann und ein bisschen den Kontakt eben zum Onkel kann aufrecht behalten. Und ich habe natürlich mitgekriegt, wo wir dort waren. Serbien oder dort, wo ich herkomme, ist zum Glück nicht direkt involviert in den Krieg. Aber ich habe es mitgekriegt, so. Also, die Lage war chaotisch natürlich. Leere Läden, auf der Strasse, schwarz Geld wechseln, so. Es war so eine komische Situation gewesen. Benzin auch irgendwie, aus Bettflaschen kaufen und tanken. Das habe ich mitgekriegt. Aber
schon bewusst, wie Sie es mir jetzt erzählen, als 7-8-Jährige.
Ja, ich habe das natürlich, ich habe ja gewusst, dass man das Auto normalerweise in der Tankstelle tankt. Aber wenn dort halt irgendwie eine 3 Kilometer Schlange davor steht und halt irgendwo auf der Straße irgendwelche andere Leute hat aus Kanister, wer weiß was verkauft haben, einfach gesagt haben, ja, sag playfrei. Und ja, das habe ich natürlich mitgekriegt, dass es natürlich nicht richtig so ist, dass es komisch ist. Aber am schlimmsten war es, als ich dann zurückgekommen bin und ich kann mich erinnern an eine Situation, ich habe einen Lehrer gefragt, irgendeinen Lehrer hat mich so gefragt in der Primaria, wo ich dann in der Ferien war. Und ich habe so voll selbstverständlich gesagt, ja, in Jugoslawien. Und dann hat er mir gemeint, so auch in aller Selbstverständlichkeit natürlich, ja, das gibt's nicht mehr. Und hat dann nochmal nachgefragt, wo ich war. Sei. Und für mich ist das so, als 8-Jähriger, 9-Jähriger, ist das so gewesen, was redet der so? Ich meine, wenn du einem 8-Jährigen sagst, anstatt gibt's nicht mehr, ich meine, dann hast du das Gefühl, er ist ausradiert worden, oder?
Verschwunden in einem schwarzen Loch.
Genau, verschwunden. Und ich denke, ich bin jetzt gerade dort gewesen, was redest du? So, ich verstehe es voll nicht. Und das hat mich natürlich umso mehr verwirrt, natürlich.
Wie war Ihre Schulzeit in Chur, weit weg von dem, was passiert ist in der Heimat von Ihren Eltern?
Ja, wie schon gesagt, indirekt habe ich schon mitgekriegt. Jetzt so plötzlich bin ich irgendwie in den Fokus geraten. Oder einfach unsere Gruppe, sagen wir mal, ist irgendwie in den Fokus geraten. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Ich habe halt gewisse Sprüche müssen hören. Wir haben auch gemerkt, wahrscheinlich ist das bei diesen Kiddies, meine, die haben natürlich auch nicht verstanden, was geht, aber ich habe gemerkt, bei denen daheim wird das wohl ein Thema sein. Ich habe gemerkt, es wird halt darüber geredet. Und da in der Primar ist es schon, ja, es ist schwierig gewesen, so. Ich habe mich auch zeitlang unwohl gefühlt, um auch zu sagen, wo ich herkomme. Weil ich immer denke dann so, je nachdem könnte ich das einfach komische Blick oder Sprüche mit sich führen. Das hat es auch gegeben, auf jeden Fall. Aber natürlich, als Jugendlicher hast du doch andere Probleme als deine nationale Herkunft. Oder als Pubertät ist da irgendwie...
Schulische Probleme?
Ja, schulische Probleme nicht unbedingt. Also ich hab eigentlich gute Noten gehabt. Dann in der 5. 6. bin ich ein bisschen abgestürzt, aber auch aufgrund von einem Lehrer, der mich ein bisschen eingeschüchtert hat. Bin nicht in die Real gekommen. Das war ein bisschen ein Rückschlag gewesen.
Dort, wo eigentlich die meisten Immigrantenkinder angekommen sind.
Es war halt schon augenscheinlich gewesen, dass wir in der Real... hauptsächlich Migrantenkids gewesen sind und vielleicht 2-3 Schweizer so, wo aber irgendwie nicht aufgefallen sind, weil sie halt auch aus unserem Quartier kommen, aus dem Arbeiterquartier, sie sind mit uns aufgewachsen natürlich, die haben den gleichen sozialen Status, aber man merkt schon natürlich, es ist auch eine soziale Komponente dabei. Darf man nicht vergessen.
Merkt man das in dem Moment? Also fühlt man sich dort diskriminiert als Jugendlicher, weil man schon ein bisschen merkt, dass man nur aufgrund von der Herkunft oder von der sozialen Herkunft dann in die Real kommt und nicht in die Zeit?
Nein, das merkt man doch nicht. Aber man hat doch andere Probleme. Oder man sorgt sich lieber darum, irgendwie so, ob man gut aussieht oder welche Mädchen man imponieren kann etc. Da ist man doch, man ist da doch ganz in einer anderen Welt. Direkt natürlich überhaupt nicht. So retrospektiv fällt es einfach auf, natürlich bei mir auch. Vor allem, weil ich halt wirklich alle Stufen durchgemacht haben, von Real in Zeg, für Zeg in Gimmi. Und dann habe ich einfach gemerkt, so, die Zusammenstellung der Klasse ist anders und die lässt sich einfach ableiten auf soziale Bedingungen, auf soziale Voraussetzungen. Und dann fragt man sich schon und vor allem auch merkt man auch, das hat wirklich nicht etwas mit dem Bildungsniveau, also Bildungsniveau schon, aber wie sagen wir mal, mit dem IQ zu tun. Also ich bin absolut überzeugt, in der Real habe ich Mitschüler gehabt, die hätten locker jede Kante geschafft. ich hatte das Glück, dass meine Mutter gesagt hat, so, nein, hör auf, so, du hast zwei linke Hände, mach nicht Handwerkliches. Es hat Möglichkeiten, tu dich weiterbilden, geh an die Kante und so.
Aber das ist schon ein interessanter Punkt. Da möchte ich noch kurz drauf kommen, weil das ein bisschen stellvertretend ist für das, was ganz vielen auch heute noch passiert, die ein Itch im Namen haben. Sie haben gute Sek-Noten gehabt, nach der Sek-Lehrstelle gesucht, ganz viele Bewerbungen geschrieben und sind nie nicht eingeladen worden. Hm. Das kommt ganz vielen da draussen bekannt vor, die auch ein Itch im Namen haben. Wie sind Sie mit dem umgegangen?
Ja, weißt du, ich das primär nicht wahr haben wollen, natürlich. Meine Mutter hat mir schon immer wieder so ein bisschen Hinweise darauf gegeben, so, im Fall, es könnte mit etwas anderem zusammenhängen, dass du jetzt keine Einladungen kriegst und so. Ich primär habe natürlich den Fehler bei mir gesucht. Vielleicht doch nicht gute Noten, vielleicht doch zu spät angefangen, Lehrsuche, alles so Sachen natürlich. Und für mich war es schwierig, das irgendwie auf das abzuwälzen, weil vor allem, ich habe mich nie fremd gefühlt, oder? Ich bin doch irgendwie da geboren, aufgewachsen, so, keine Sprache, meine Kollegen sind auch aus allen Kreisen, so, ich habe das nie wirklich wahrhaben wollen, dass ich jetzt wegen dem vielleicht irgendwie anders gestellt sein könnte.
Aber in dem Moment, wo Sie es realisiert haben, ist da eine Wut rum gewesen?
Ah, Wut nicht, aber es war einfach so ein bisschen eine Enttäuschung da gewesen, natürlich. Eine Enttäuschung, gleichzeitig aber auch so ein bisschen ein Trotzcharakter. Weil ich dann auch gemerkt habe, so, es hat so eine Phase gegeben, wo ich dachte, ja gut, wenn ihr mich nicht wahrhaben wollt, als das, was ich mich fühle, dann, ja.
Muss ich noch mehr sein, als ich bin?
Ja, aber vielleicht eher das, wo ihr mir halt irgendwie weiss machen wollt, oder? Dann habe ich halt angefangen, irgendwie einen anderen Freundeskreis vielleicht zu suchen. Bin irgendwie in irgendwelchen Jugo-Diskotheken rumgelungert mit meinen Kollegen, weil ich denkt dann so, ja, ich gehöre dort her, obwohl ich gemerkt habe, so, wow, ich fühle mich dort auch nicht so wohl unbedingt, so. Weil ich auch gemerkt habe, dass es zum Teil ein bisschen, so Oasen sind. Ja, auf jeden Fall, es hat mich ein bisschen auf einen Irrweg geleitet, eine Zeit lang wahrscheinlich.
Aber nachher eine Trotzreaktion ausgelöst. Also,
ja, das glaube ich schon.
Das Gymi war ja dann eine Art Notlösung. Eigentlich war es ja ein Lehrplan, dass wir dann das Gymi gemacht haben. Mhm. Sie haben dann studiert, sind heute selber Gymi-Lehrer. Kann man sagen, weil Sie diskriminiert worden sind als Balkansekondo, haben Sie noch mehr aus Ihren Möglichkeiten rausgeholt, als Sie sonst rausgeholt hätten?
Ja,
das ist jetzt nicht ins Positive drin,
aber das ist leider, es hat leider ein bisschen den Nachgeschmack, so quasi, ach komm, schlussendlich ist doch alles gut gegangen und so, du bist jetzt dort, wo du bist, etc., so, bist doch froh. Ich weiss nicht, also, das würde ich jetzt so nicht sagen. Wie gesagt, die Trotzaktion war weder so gewesen, quasi, ich zeige so jetzt allen, sondern mehr so gewesen, ja, ich zeige euch jetzt allen, was für ein, eben, so ein typischer Jugo ich bin, wie er mir weiss machen will. Also, es war mehr die Trotzaktion gewesen. Das andere ist einfach auch, da ist es gar nicht um das gegangen, da ist es um mich gegangen, da wollte ich einfach schauen, wo ich bleibe, natürlich. Ich habe gewusst, so, das Real ist nichts für mich. Natürlich, die Gymi war so weit entfernt von mir gewesen. Ich meine, als ich in die Seko bin, habe ich gedacht, so, das ist jetzt das Höchste der Gefühle. Weiter geht es nicht mehr so. Das war absolut cool für mich. Ich war überglücklich. Und ich hatte auch absolut Freude an einer Lehre. Es ist eben, es hat sich dann einfach anders entwickelt. Aber das jetzt zurückführen auf sagen, ja, das wäre alles nicht passiert, wenn ich eben nicht so und so behandelt worden wäre, dann und dann, wegen dem und dem, das ist so, ja, so die positive Schicksalsglaube.
Grüß, jetzt geht noch eins weiter. Ja. Geht nur einen Schritt weiter. Mhm. Ich behaupte, Sie haben den Spieß umgedreht. Sie haben aus dem Itch-Handicap einen Vorteil gemacht. Nämlich, weil die Herkunft als Sohn von Einwanderern aus dem Balkan ein grosses Thema ist, eigene Songs. Also sie haben es als Material genommen, zum Musik machen, zum Text schreiben. Und sie machen für die neue CD, die «Itch» heisst, auch gezielt Promo mit ihrer Biografie. Man könnte jetzt, wenn man es überspitzt würde, sagen, sie benutzen ihre Biografie, um CDs zu verkaufen.
Ja, das könnte der Anschein haben. Ist aber so, nicht so. Erstens einmal habe ich Rap-Text nie aus Kalkül geschrieben. Also, wo ich angefangen habe zu schreiben, wo ich 2004 meine allererste CD rausgebracht habe, Balkan Troubles, ist es mir nicht darum gegangen, irgendwelche Leute zu erreichen mit dieser Thematik. Es ist primär darum gegangen, mir gewisse Sachen von der Seele zu schreiben. Natürlich wollte ich eine CD rausbringen, einfach so. Es ist mir ein bisschen um den Status gegangen dort. Aber ich selber habe nicht gross wollen, jetzt mich mit dem exponieren. Überhaupt nicht. Ich fühle mich auch unwohl, ehrlich gesagt, wenn ich mir die gleiche Story erzählen muss. Vielleicht gibt es andere, die haben Schlimmeres erlebt. Und solche, die das nie erlebt haben, die kann nicht repräsentativ sein. Es ist normal, dass man natürlich, wenn man ein Promo-Dossier erstellt, neben Pressetext halt auch eine Biografie hinzufügt. Und das ist halt meine Biografie. Was denn Journalisten wie sie daraus machen, liegt nicht in meiner Macht. Mir wäre es natürlich auch lieber, wenn wir mehr über das Produkt könnten reden, weil man darf nicht vergessen, dass ich einfach meiner Meinung nach und jetzt auch anhand von der Resonanz einfach ein gutes Rap-Album ist, gut produziert, inhaltlich und thematisch sehr hintergründig, tiefgründig. Und mir wäre schon lieber, wenn wir mehr könnten über meine Musik reden, als über die Person, die dahinter steckt. Also es ist nicht so gezielt.
Machen wir noch über die Musik reden, aber auch dort über den Inhalt auch von der Musik, weil es einfach schon sehr spannend ist, was sie jetzt sagen haben, weil es auch ganz viel Menschen interessiert, wo vielleicht einen ähnlichen Weg gemacht haben, wie sie ihn gemacht haben, wo einen ähnlichen Background haben, wie sie ihn haben. Sie haben gesagt, es ist ihnen fast ein bisschen unangenehm, immer wieder ihre Lebensgeschichte zu erzählen.
Ja, weil es natürlich so ein bisschen dann auch ins Überzeichnete und Tragische hineingeht. Ich mag kein Mitleid generieren oder so.
Aber passiert dann mit der Zeit auch etwas, dass die eigene Biografie von einem wie abfällt, wenn man sie immer und immer wieder rezitiert, dass sie irgendwann wie gar nichts mehr mit einem zu tun hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage haben wir auch gestellt. Steigere ich mich nicht selber in etwas rein, weil ich halt die ganze muss irgendwie die Story rekonstruieren und vielleicht dadurch auch ein bisschen konstruieren. Das ist eine gerechtfertigte Frage. Ich kann das jetzt auch so nicht beantworten. Ich weiss einfach nur, das Album ist auch so nie geplant gsi. Ich hatte nie eine Vision von einem Album mit dem Titel, mit der ganzen Pro-Maschinerie, die dahinter steckt. Das war nicht geplant gsi. Ich habe einfach 6 Jahre Zeit gelassen, um das Album zu schreiben und habe gemerkt in diesen 6 Jahren, hey, der überwiegende Teil meiner Lieder dreht sich um diese Thematik. Das ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass ich wirklich kann sagen, es ist nicht so losgelöst. Ich instrumentalisiere meine Biografie nicht. Meine Biografie inspiriert mich wahrscheinlich eher.
Aber Sie können anhand von Ihrer Musik, die wir nachher sicher noch reinhören werden, ausführlich, können Sie uns vielleicht erklären, wie es Ihnen und damit, Sie sind ja ein Stellvertreter für eine grosse Gruppe Menschen im Land, ja, die nicht mal nur ihren Hintergrund im Balkan haben, sondern einfach Einwanderer. Kind von Einwanderern, die sich in einem neuen Land zurecht empfinden, das ist für sie gar kein neues Land. Sie sind ja da geboren.
Klar.
Und haben trotzdem den Sekondostempel irgendwo auf der Stirn. Also, das ist ein interessantes Thema, wenn wir da noch ein bisschen mit Ihnen anschauen. Hören Sie jetzt aber zuerst mal Musik, die Sie selber mitgebracht haben. Der Jordan Nikolic.
Richtig.
Ich würde Sie bitten, mir bitte den Titel vom Lied selber auszusprechen.
Mario Deli Bella Cumrio. Der Titel ist ein altes makedonisches Volkslied. Ich finde es unglaublich schön. Also so die Melodie, der Herzschmerz, der dort auch vermittelt wird, finde ich, kommt sehr schön zu tragen. Und eine Version von dem Lied, so eine Live-Version, die auf YouTube rumgeistert, wo leider Mono ist, deshalb habe ich nicht die Version können mitnehmen, hat mich und der Produzent, ein Produzent von meinem Album, der Georg Adient, eben auch dazu inspiriert, ein Lied zu schreiben. Das Lied «Todorova», das letzte Lied auf meinem Album ist. Für uns war das so der Anhaltspunkt. Wir wollen ein Lied machen, das einfach die dichte Atmosphäre, wo auch das schwermütige, melancholische umsetzt.
Der Goran Vulovic, Gimmi-Lehrer, als Rapper bekannt als Milchmann, würde vorschlagen «Todorova». Dort hören wir nachher rein.
Gerne.
Und hören jetzt erst die Inspiration zu «Todorova». Jordan Nikolic mit
«Mario Deli Bella Cumrio».
Mario Deli Bella Cumrio.
volkstümliche Musik aus dem Balkan, ein altes mazedonisches Volkslied, würde ich jetzt spontan sagen. Im Fokus da auf SRF 3 mit dem Milchmann, Goran Vulovic, Rapper und Gymnasiallehrer. Sie haben dem Lied makedonisches Volkslied gesagt. Ist das schon jetzt gerade eine Geschichtslektion für mich, was Sie mir jetzt sagen?
Ja, vielleicht teilweise. Es geht einfach darum, dass die eigene Bezeichnung einfach Makedonien ist, sowohl in slawischen und griechischen Varianten, und dass Mazedonien eher in Westeuropa aufgekommen ist und gepflegt worden ist. Und also ich braucht das, wie aber auch in der osteuropäischen Geschichtsschreibung, konsequent einfach makedonisch.
Da redet er schon ein Geschichtslehrer.
Ja, vielleicht.
Ist ein Lied, das Sie zu einem eigenen Lied inspiriert hat. Sie haben es uns vorher erklärt, zum Song Todorova. Ich würde vorschlagen, wir hören mal eine Passage von Todorova.
Gern.
Ab und zu bin ich mehr Schweizer als mir lieb ist, mehr Michi als mir lieb ist, mehr Wichser als mir lieb ist. Was das bedeutet, ich habe leider keinen Plan. Ich glaube, ich möchte sagen, dass der ganze Scheißtag ich hin und her pendle zwischen idealisierter und realer Heimat. Was haben wir aus mir gemacht? Jugosi heisst auch keine Gegenwart. Ah, deine Eltern erinnern dich jeden Tag dran, dass es früher du noch besser warst und du da übermorgen schon vergessen sie.
Das sind etwa 30 Sekunden Musik, 30 Sekunden Text, unglaublich viel Aussage in nur 30 Sekunden. Sie sind studierter Germanist, sind sich gewohnt, Text zu analysieren, wenn wir mal zusammen.
Können wir probieren, ja, gern.
Jugosi heisst keine Gegenwart haben.
Ja.
Das verstehe ich, wenn es darum geht, die Generation von ihren Eltern zu beschreiben. Man verhängt in der Vergangenheit, erhofft sich eine Zukunft und ist jetzt da in einer Gegenwart, wo es eigentlich nur darum geht, ein bisschen Geld zu verdienen, um wieder zurückzugehen. Bei Ihrer Generation verstehe ich es nicht ganz. Was heisst, Sie haben keine Gegenwart?
Also erst einmal ist es eigentlich vom Grossen ins Kleine übernommen worden. Gross, wenn man halt die ganze jetzige Realität, die auf dem Balkan anschaut, politisch, aber auch historisch, ist so, dass alle sich, all die ex-jugoslawischen Folgestaaten sich auf die Vergangenheit berufen, auf glorreichere Zeiten, Zukunft auch vielleicht ein bisschen, ja, was wird anvisiert in der Zukunft, aber dort bezieht man sich auch wieder auf die Vergangenheit, man möchte in der Zukunft wieder quasi die glorreiche Vergangenheit haben, so dass man vollkommen vergisst, was wie die Gegenwart aussieht und was eben in der Gegenwart schief läuft. Das ist so ein bisschen eine balkantypische Krankheit auch in der Wahrnehmung. Das ist über Jahrhunderte so, dass man immer, dass Vergangenheit wichtiger war für die Zukunft als die Gegenwart. Und man hat dann einfach die Zeitspanne von der Gegenwart übersprungen. Und ich habe das ein bisschen auch übernommen zur physischen Generation. Genau das, es geht auch ein bisschen um die Verantwortung für unsere Eltern natürlich. Weil die haben zum Teil auch gewissen Einfluss auf das, wie wir uns da fühlen. Dass viele Eltern vielleicht uns auch immer erzählen, hey, weißt du, wo wir noch unten gewesen sind, oder unser Leben unten natürlich so schön gewesen, so und das und das. Natürlich, sie sind jung gewesen, der gesamte jugoslawische Staat hat noch Bestand gehabt, sie sind natürlich auch sehr, sehr romantisch, was das anbelangt, sehr nostalgisch. Gleichzeitig aber sehen sie unsere Zukunft hier in der Schweiz auch so ein bisschen im Dunkeln natürlich, so quasi, auch deine Kinder werden sowieso nicht mehr unsere Sprache sprechen und unsere Brüche, Ehren etc. Also quasi, die werden sowieso aufgehen, assimiliert und so, dass eigentlich die Situation von uns, von ihren Kindern vielleicht, jetzt gerade in der Gegenwart nie richtig thematisiert wird. Eben, dass wir halt wirklich in dem ganzen Konflikt sind, zwischen Erwartungen an uns selber, aber auch von anderen und allgemein der ein bisschen, der verlorenen Welt.
Heimat, oder zwei Heimat.
Richtig, genau.
Zwei Heimat. Es gibt gar kein Plural für das Wort Heimat.
Jetzt.
Was sagt der Germanist?
Jetzt testest du mich als Deutschlehrer. Nein, gibt's nicht.
Die Heimat. Das bringt uns zum zweiten Punkt, wo ich möchte hin und her pendeln zwischen idealisierter und realer Heimat.
Genau.
Sagen Sie da in der Songzeile, wie stark idealisiert Sie?
Ja, stark natürlich, oder?
Also, das haben Sie übernommen einfach von Ihren Eltern,
ja,
wo die Heimat.
Klar, das ist ja das. Das Idealisieren und Idealisieren es natürlich irgendwie auch. Aber Idealisieren es natürlich auch, weil das ist ganz normal. Das macht jeder, der solche Wurzeln hat. Ich meine, jeder, der irgendwie ein Viertel vielleicht jetzt, ich weiß auch nicht, was ist, ein Italiener, Brasilianer, egal was, oder? Der ist stolz auf das, oder? Das macht ihn ja auf eine Art einzigartig. Auch wenn es von mir aus nur ein Achtel ist oder so, keine Ahnung. Und bei mir ist es halt, oder bei allen wahrscheinlich, ist es auch so natürlich. Das ist ein Teil, der die einzigartig macht. Das gehört zu deiner Biografie. Aber idealisieren bedeutet natürlich auch, irgendwie das nachholen, wo man das Gefühl hat, dass einem verwehrt geblieben ist, dadurch, dass man halt da geboren und aufgewachsen ist, in dieser Situation.
Oder? Wie streng sind Sie mit der realen Heimat, mit der Schweiz?
Ich glaube, gar nicht streng. Also, die Schweiz ist meine Heimat. Ich fühle mich da unglaublich wohl. Und natürlich gibt es Sachen, die mich stören, aber das ist normal, weil ich bin ein Schweizer Bürger, ich darf mich auch dazu äußern, ich sollte mich auch dazu äußern, das ist immer in meiner Verpflichtung, wenn ich das mache. Das Problem ist einfach, dass ich sie einfach niemals so idealisieren wie du, oder? Irgendwie, du schmeckt mir auch das Essen besser, die Sommerferien sind schöner, der Ausgang ist besser, mit den Leuten ist irgendwie, lohnt sich besser Freundschaften pflegen, etc. Und dann stellt sich halt die Frage, wie viel ist da einfach die Idealvorstellung dahinter? Vielleicht ist es ja gar nicht so. Es ist auch schwierig, um sich eingestehen, im Fall, hey, das ist deine Heimat, so. Du hast im Fall auch da deine Familie, deine Wurzeln, du hast...
Also die Schweiz meinen Sie jetzt?
Genau, du hast auch in der Schweiz deine... du hast auch gewisse Wertvorstellungen übernommen. Ich glaube, das ist auch viel schwieriger, sich zu eingestehen.
Ab und zu bin ich mehr Schweizer, als man lieb ist, mehr Michi, als man lieb ist, mehr Wichser, als man lieb
ist. Was ich eben damit sagen will, ist einfach, dass vielleicht solche Eigenschaften, die man selber nicht cool findet, irgendwie halt doch ganz normal einfach übernommen worden sind. Aber man das irgendwie nicht wahrhaben will, oder? Weil sich das irgendwie beißt mit dieser Idealvorstellung von den eigenen Wurzeln. Es ist unglaublich schwierig für mich auszudrücken, was es bedeutet, wenn in welcher Situation ich mich eben mehr als Schweizer fühle. Das geht fast gar nicht, das jetzt irgendwie zu nachkonstruieren. Aber wenn es so Situationen gibt, ist es für mich auch schwierig, das in Worte zu fassen. Und darum habe ich das auch gar nicht versucht in dem Text, indem ich einfach sage, ich weiß selber nicht, was ich damit sagen will. Es ist einfach da das Problem.
Vielleicht findet ihr es raus, ihr könnt den ganzen Song hören. Wir haben den Videoclip dazu auf unserer Webseite, da srf3.ch. Auf YouTube ist er ja auch zu finden.
Richtig, ja.
Und dort gibt es ganz viele Kommentare auch. Ich habe einen rausgepickt, einen Kommentar, zum Song «Todorova», wo auch die Ziele jetzt hergekommen ist, wo wir uns jetzt da ein bisschen genauer angeschaut haben. Da schreibt jemand, deine Musik ist Therapie für mich. Danke, dass ich deine Musik hören darf und ich mich verstanden fühle. Danke sagen ist eigentlich zu wenig für das, was du leistest. Puh, separat für die Rolle als Integrations- und Leitfigur für eine ganze Bevölkerungsgruppe.
Ich habe mich eigentlich nie wirklich parat gefühlt und ich habe das auch nicht wirklich wollen, weil ich einfach gedacht habe, so, Es ist eine hohe Bürde für ein Kollektiv zu stehen. Wie schon gesagt, man kann auch nicht davon erwarten, dass alle die gleichen, oder ich kann nicht davon ausgehen, dass alle die gleichen Erfahrungen haben, dass das alle wirklich auch so beschäftigt hat. Vielleicht gibt es auch solche Leute, die denken, ja, und jetzt, die haben auch keine Lehre gehabt und so, oder Lehre gekriegt wegen dem Namen, mir ist das doch egal, jetzt habe ich weitergemacht, jetzt bin ich da, wunderbar, alles ist cool, so, was ist jetzt der am Umjammern? Das verstehe ich schon auch, und deshalb habe ich auch ein bisschen Angst, die Rolle zu übernehmen. Wobei, ich muss halt sagen, solche Kommentare sind jetzt im Zug der Albumveröffentlichung nicht die einzigen geblieben. Ich habe sehr viele Nachrichten gekriegt, persönliche Nachrichten von jüngeren, aber auch überraschenderweise von, sagen wir, älteren Jahrgängen, also auch zweite Generation, aber halt so, wo bereits auch Familie gegründet haben, sagen wir so zwischen 30 und 35, also auch nicht wirklich Standard-Rap zu hören, würde ich sagen, also Schweizer Rap zu hören. Und dort habe ich halt schon gemerkt, dass für viele Leute ich drücke vieles aus, was sie auch denken und was sie vielleicht nie thematisiert haben, weil sie nicht die Möglichkeit hatten oder weil sie sich auch nie wirklich so beschäftigt haben damit wie ich. Und dann habe ich schon gemerkt, ja, bis zu einem gewissen Grad habe ich vielleicht so eine Rolle übernommen.
Das ist genau der Eindruck, den ich hatte, als ich den Kommentar gelesen habe, dass es wahrscheinlich nicht nur dieser Person so geht, dass da einer kommt, wo das, was ich in mir trage, all die Widersprüche, die ich in mir trage, wenn es um das Thema Heimat geht und Herkunft, und Chancengleichheit halt doch auch im Alltag, dass jetzt da einer kommt und all das kann ausdrücken, was ich in meinen Gespür aber nie so hätte können formulieren.
Ja.
Macht sie zu einer Art Sprachrohr.
Ja, ich finde es ist halt auch schwierig, jetzt von mir selber zu sagen, ich bin ein Sprachrohr. Ich glaube, es ist erstens mal eine grosse Aufgabe, zweitens mal eine grosse Ehre, wenn wirklich andere die als solches betiteln. Es ist ja so, es geht nicht darum, dass ich das ausformuliere, sondern ich glaube, es geht mehr auch darum, was ich auch oft mache auf dem Album, dass ich es überhaupt einfach erwähne. Also, ich meine, viele Passagen auf dem Album sind ja auch nicht wertend, überhaupt nicht. Ich gebe einfach wieder. Quasi aus der Beobachterrolle, aus meiner Erfahrungswelt. Und ich glaube, das ist schon vielen Leuten sehr wichtig, dass auch jemand mit dieser Erfahrungswelt in die Öffentlichkeit tritt, wie ich es eben mache. Es geht mehr um das Gefühl haben, so, okay, jetzt werden wir auch gehört. Und ja, das freut mich auch vor allem in den älteren Generationen, ich höre das immer wieder, weil vor allem eben Generation, die erste Generation, die Generation von meiner Mutter, von unseren Eltern, die haben leider in der Schweiz irgendwie, das Einzige, was sie da wirklich mitgekriegt haben, ist, dass sie arbeiten müssen und das Maul haben. Darum ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man ihnen auch ihnen ein Sprachrohr gibt. So.
Der Goran Vulović im Fokus, der Milchmann, der als Rapper erst jetzt langsam auch an einer grösseren Öffentlichkeit bekannt wird, mit seinem ersten richtigen Album, wo aber in der Hip-Hop-Szene schon seit vielen Jahren eine feste Grösse ist. Wir kommen noch darauf, wie er das Leben zwischen Konzertbühne und Lehrerzimmer unter einen Hut bringt. Der Goran Vulović unterrichtet als Lehrer an einem Gymi und an Berufsschulen Deutsch und Geschichte. Wir hören jetzt den nächsten Song, den sie mitgebracht haben. Das war ein wichtiger Song für sie als Rapper. Der Wu-Tang Clan.
Wu-Tang Clan. Warum? Ganz genau. Weil die eigentlich, sagen wir, mir die Augen aufgemacht haben für Rap. Ich habe natürlich Rap immer wieder auch ein bisschen gelost. Die haben auch gewusst, es gibt dort so einen sogenannten Wu-Tang Clan, der das Album rausgebracht. Ja, ja, sag noch easy, ein bisschen reingelost, etc. Aber wo dann ein Kollege von mir, der in der Nachbarschaft gewohnt hat, vorbeigekommen ist mit der zweiten CD von ihnen, Wu-Tang Forever, ist so ein Doppel-LP gewesen. Das ist für mich unglaublich episch gewesen, das Werk. Und auch, weil ich gemerkt habe, so, die haben andere Musik, die haben nicht irgendwelche Refrain, irgendwelche eingängliche Refrain, die ich sonst in anderen Musikrichtungen gut finde, etc. Die haben einfach zum Teil durchgekreppte Sachen und haben trotzdem so eine unglaubliche Aufmerksamkeit, so einen unglaublichen Hype, habe ich gewusst, es muss etwas mit diesen Texten sein. Und das ist auch der Grund gewesen, dass ich dort angefangen haben, die ersten Songs wirklich aus dem Internet abzusuchen, mit Text meine ich. Also ich habe einen Text gesucht von diesen Songs auf Englisch und dann auch angefangen, die irgendwie zu übersetzen, was natürlich unglaublich schwierig war, weil das alles so Slang war von New York, so Rap-Slang und sowieso Lokalkolorit sehr viel dabei war. Und das hat mich einfach so fasziniert. Und dadurch, dass ich halt den Inhalt analysiert habe, habe ich auch angefangen, natürlich die Reimstrukturen und die ganzen Raps zu analysieren und dann anhand von dem auch selber angefangen, Text zu schreiben. Hang live for my nigga to Word to God, we run this whole shit, son. Right, that's my word. Guaranteed, dealing with the invisible. That's my word. Persian legacy, one time. That's the science of the black man. Station every nigga. Have fun on this right here. Sure, cross your arms. Gonna rock niggas to slow your level up. Blade thrower, sword swinger, killer beat bringer. Rocky roll, bold dog rainer, cream redeemers. Guard you, Karima. Shout out Medina. Federados, Noxzema. Need jury cleaner. Million man, March screamers. Ray Katina. Cut your joint, Wolverine. Balloon Gina. Wrapped around the wrist, Lord Cena. How I got that, yo. Throughout the Mac, the name's Cena. Bust the shot, Cena. It ricochets, Tatina. Now I'm out, limping in Korea with Tolima. We mostly in sweat to Medina. Best believe I got the black heater. Little joint, Polly was either. Yo, Bobby, what up? Max, try to follow me. Sit down, laundry. Clean up, collect like the laundry. It's time, yo. Swerve like the Nike line. Windbreaker, Laker, throw a jump shot. Scraper, statuary, yo. Floating that statuary. Hey, yo. Blow a hole in your limo, weed past the bear. This is MC wizardry, killer bee invasion. Men of respect, blessed with wisdom of the ancients. My words are blatant, lacerate necks for statements. A lord's like left projectiles, fade out the basement. I suplex your rep, left ruin like the Aztecs. Parasites, double-edged dice, your larynx. My hip-hop is quarantine locked inside the detox. Under key lock, it's like B-block and E-glock. Your L, your trail ends, thoughts are frail. I strike the cipher. Let one survive to tell a tale of my state of grace. I raise the stakes on snakes, knock them off like they big eights for taking up space. Never did fear them, stick them with the truth serum. Who sent them? Arrest them before with charges pending. Designated hitter, close split the transistor. Kinetic glow, siphon and shine, burns your retina. Urban journal, plus eternal broadcaster. Before and after, I'll be self-lord and master. I see the iron side get touched with the chloride. Take off with the nine-finger bandits worldwide. Shaolin hillside, full of homicides. Fuck you dissatisfied, the double dot, black, brown, iodide. Box talk sequence, powerhouse kick out. Eyes flusty wet, butt naked with my dick out. I'm direct, voted best, golden chest is blessed. Sketch chapter, snatch a batch of winter fresh. It sound far-fetched, mountain men that be witch. You get buckshot, dummy clap, mummy wrapped in stitch. The Jeffrey Dahmer, Notre Dahmer, sing the song the strongest. Brute force, bullet hole, straight through your chorus. Shank you with the think tank, harmony cake cut. A can of ass whooping, flurry shake.
break you buck struck. Love crooks, waffle line hooks. Chef cocaine cook, a marvelous book. This deathbed doctrine, paper for the youth. What remains, a saber-tooth tiger in the booth. Last night, I took a trip down the Crown Heights. Fast life, females are tripe, stay tight. I detect that parasite, satellite. RZA beat makes me wanna fight, get hype. Come to do shows, my slang sound right. Secretary type, backflip on the mic. I'm the poor black man, working hard for the grand. I understand clear, don't fear. Peep my new gear, it's different from yours. My style drop like Jaws. You see me on tours, don't you wait to say peace. The kid from the street, put my technology on the track. Gisetta Vortac, Wu Article, Kappa 5. CD attack, want my talk stage off. Killer behind, Bermuda my life angle. Rectangle, gold fronts, ring the gold bangle. Never make me throw darts, check out my arts. When I release my smarts, hot like Pop-Tarts. Aim me at the charts.
Heaters, der Wu-Tang Clan, Musik vom Goran Vulović.
Yes.
Gast heute im Fokus da auf SRF 3, ein Song, den er hinterher und für sich analysiert hat, einmal genau. Textlich. Der Goran Vulović, studierter Historiker und Germanist und Rapper, einer von der begnadetsten Freestyler in der Schweiz, habe ich mir sagen lassen, von Leuten, die wirklich daraus kommen, in der Rap-Musik. Wir müssen vielleicht schnell den Battle-Rap erklären, dort, wo vor allem gefreestylt wird. Das sind so zwei Kämpfe, wo zwei Rapper gegeneinander antreten und ohne vorbereiteten Text müssen von den anderen reagieren.
Ganz genau.
Wobei habe ich das richtig, einigermaßen richtig erklärt?
Das ist ein Freestyle-Battle-Rap. Also Battle-Rap allgemein ist ein festes Element im Rap, wo es einfach darum geht, reale, aber auch imaginäre Gegner irgendwie zu diffamieren.
Oder auch, meist nicht miteinander
bei Battle Rap? Nicht, nein, unbedingt nicht miteinander, aber natürlich auf sportlicher Ebene, also so wie bei Boxen, man ist auch nicht unbedingt nicht zueinander, aber es ist halt trotzdem alles in einem, sagen wir, vereinbarten Rahmen.
Milchmann-Battles sind immer sehr lustig. Habe ich mir wieder sagen lassen.
Ja gut, Battles allgemein sind sehr lustig.
Ja, aber es gibt ja doch die ein bisschen tiefer gehen, wenn man mal die Gürtellinie so als,
das stimmt, ja,
als Niveau nimmt. Und der Milchmann sind meist relativ geistreich unterwegs. Aber Humor ist schon relativ wichtig grundsätzlich
im Battlen.
Und ihrem Musikschaffen an sich. Also sie haben sehr viel mit Ironie, mit einem gewissen Sarkasmus geschafft, in früheren Aufnahmen schon.
Genau.
Wie wichtig ist der Humor für sie in ihrer Musik? Oder in der Umsetzung von ihren Themen? Wo ja recht oft ziemlich ernste Themen dann auch sein können.
Früher war es sehr wichtig. Also früher war es irgendwie so auch das einzige Mittel gewesen. Ich habe das Gefühl, also mit Humor kann man ernsthaftere Sachen viel besser vermitteln. Ist auch so natürlich. Vor allem jetzt, was die ganze Sekundenthematik anbelangt natürlich. Das klappt wunderbar. Man hat dann auch so einen kleinen Schutzmechanismus drin, weil man kann ja nicht mehr sagen, hey, übrigens, ich habe es nicht so gemeint. Das ist so Humor und Sarkasmus, Ironie. So, man kann mit diesen Schlagwörtern sich je nachdem aus brenzligen Situationen retten. Ich habe dann aber schnell auch gemerkt, dass es schade finde, dass man muss eben vielleicht gewisse Situationen ins Lächerliche ziehen, um darüber können reden. Und vor allem, wenn es ernste Sachen sind. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich auch nicht wohl. Man kommt dann auch ein bisschen in das Clowneske rein. Ich will das nicht machen. Ich will der Hofnarr sein. So, lass uns doch einfach normal über Sachen reden, so wie erwachsene Männer und Menschen, sage ich jetzt. Nicht nur Männer natürlich. Sonst wäre ich wieder an einem Klischee näher. Egal.
Müssen Sie oft aufpassen, dass Sie nicht mit dem, was Sie sagen, gerade wieder in Klischee-Schubladen versorgt werden?
Nein, sicher nicht. Nein. Das ist jetzt zum Beispiel auch einfach total selbstironisch gewesen. So. Ein bisschen zum ja.
Aber die Battles, das ist eine Sturm- und Drangzeit. Kann man, glaube ich, sagen, von einem Rapper. Es fangen viele so mit Freestylen, mit Battlen an, irgendwelche Keller, mit Freunden, mit einem erweiterten Freundeskreis.
Genau.
Kann man sagen, sie haben sich so weit jetzt emanzipiert, sie gehen jetzt schon gegen die 30 zu, haben jetzt sich 6 Jahre Zeit lassen für ein richtiges Album. Ist das so das Erwachsenwerden als Rapper? Wenn man mal die erste richtig grosse CD aufnimmt.
Ob das ein erwachsen werden ist, weiß nicht. Es gibt solche, die richtige CDs aufnehmen und vielleicht noch nicht so erwachsen sind. Also, das jetzt nicht. Ich glaube, meine letzte Veröffentlichung so richtig 2007 habe ich auch schon ziemlich erwachsen und reflektiert gefunden. Aber stimmt schon, das Album ist, vor allem das erste Album ist so etwas wie der erste Meilenstein in einer, sagen wir so, eine Karriere, ist falsch gesagt. Wenn man so einen Werdegang als Rapper, muss ja nicht unbedingt eine Karriere angestrebt sein. Übrigens bei mir auch. Sie haben vorher gesagt, eben, ich sage von Beruf, Lehrer und Rapper. Also Rapper bin ich sicherlich nicht aus Beruf. Ich sehe das immer noch primär als Hobby an. Ich sehe das als Sport an. Es ist für mich wirklich so, wie immer ein Sportverein sein, in der Rap-Szene sein. So, das ist so meine Motivation dort.
Doch betreiben Sie es relativ ernsthaft. Also ich habe es gesagt, Sie haben sich 6 Jahre Zeit für das Album, haben sich so schwer da mit dem kreativen Prozess? Oder ist es einfach nur daran gelegen, dass Sie halt nebenbei noch schnell ein Studium abgeschlossen haben?
Beides natürlich. Ich hatte meine Prioritäten gehabt, also Uni und Arbeiten natürlich. Und dann ist Rap, ist ganz klar gewesen so. Und wenn ich halt in der Abschlussprüfung bin, habe ich halt keine Zeit zum Aufnehmen etc. Erstens das. Zweitens aber auch natürlich, ich habe schon, ich sage mal, mehr als ich und mein Produzententeam einen hohen Anspruch gehabt, haben sehr lange darum gefühlt. Ich bin auch nicht unbedingt der schnellste Schreiber, also sprich, ich habe für meine Texte schon auch, je nachdem, längere Zeit gehabt, viel darum gefühlt. Das auf jeden Fall. Aber auch dort war mir wichtig, ich wollte einfach innerhalb dieser Szene einfach wirklich eine gute Kür bieten, quasi. Und das war mir einfach wichtig. Und ich habe auch gewusst, ich bin nicht unter Zeitdruck. Niemand wartet auf mich, man sagt, okay, Hype ausnützen. So. Ich wollte einfach rausgehen, wenn die Situation einfach am geeignetsten dafür ist. Und das ist sie jetzt gerade.
Wenn das Studium vielleicht dann auch mal abgeschlossen ist. Sie haben naheliegende Studienfächer gewählt. Als Rapper Germanistik, die Auseinandersetzung mit der Sprache, als Balkansekondo osteuropäische Geschichte. Deckt sich, was Sie gelernt haben über die Geschichte von Osteuropa mit dem, was Sie mitbekommen haben aus dem familiären Hintergrund, also mit dem, was Ihre Mutter Ihnen erzählt hat? Oder muss man da auch eigene Klischees dann beerdigen, wenn man mal hört, wie es wirklich ist?
Also zuerst mal zur Korrektur, ich habe allgemeine Geschichte mit Schwerpunkt osteuropäische Geschichte studiert, also schon ein bisschen breiter. Aber ja, stimmt, auf jeden Fall, es hat da wirklich eine eklatante Diskrepanz gegeben von dem, was mir so erzählt worden ist und was ich dann im Nachhinein auch erfahren habe. Das ist unglaublich wichtig gewesen, das würde ich jetzt ganz, ganz schlimme Lügen erzählen. Also Lügen jetzt nicht, aber das ist, ich sage jetzt mal, meine Bezugspunkte, was die historischen Begebenheiten anbelangt, sind halt nicht wirklich auch ausgebildet oder autorisiert gewesen, sagen wir mal.
Und
auch
nicht objektiv vielleicht.
Auch nicht objektiv.
Unbeteiligt.
Genau, auch nicht objektiv. Aber es ist interessant, mit ihnen so Gespräche führen. Mittlerweile, es ist immer lustig, so meine Onkel tun, es ist immer das Gleiche. So, ich komme ja aber mit einem Abschluss in Geschichte so zur Uni und sie meint dann so, ah, weißt du was, du hast nichts gelernt und so. Du hast keine Ahnung. Ich erzähle dir mal die Geschichte und so. Es ist lustig.
Aber da gibt es ja wahrscheinlich auch gewisse Auseinandersetzungen dann, wenn die Verwandten es anders erzählen, als man es selber gelernt hat.
Ja, aber ich bin da, also ich gebe dir natürlich nach. Also ich muss jetzt da nicht wirklich da müssen, irgendwie meinen Grossvater müssen überzeugen, was es jetzt mit dem Sozialismus auf sich hat und was nicht. Also das ist schon gut. Ich lasse sie dann reden. So. Und wichtig ist einfach, dass ich mich nicht mehr beeinflussen lasse.
Bei Ihnen ist nachvollziehbar, wieso dass die osteuropäische Geschichte beleidigt haben. Was sind das sonst für Leute, die das Studienfach belegen?
Viele Leute mit genau der gleichen Story, also mit der gleichen Wurzeln natürlich, die einfach interessiert sind allgemein in der Region, aber auch unglaublich viele sehr interessierte Schweizer, die halt auch den Freundeskreis oder so, manchmal sogar durch Freundinnen oder Freunde einfach in das Studium wie reingesogen worden sind, weil sie sich einfach interessiert hat. Und das ist unglaublich cool gewesen. Viele von den Leuten, die osteuropäische Geschichte studiert haben oder immer noch, tun nebenbei auch noch slawische Sprache studieren und dann ist es immer lustig, wenn halt irgendwelche Hans Müllers hast, wo halt lupenrein serbokroatisch mit dir reden und über halt politische Begebenheiten reden auf dem Balkan. Das macht unglaublich Spass, unglaublich tolle Leute und wir haben dort sehr gute Freunde auch kennengelernt.
Und auch andere. Ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen, nochmal Songziele einzuspielen von Ihnen ab dem neuen Album.
Gerne.
Da geht es um einen Student.
Schau dir mal an, schau, ich mag nicht mit dir reden, schau. Also Nietzsche, ist es schwer so, jetzt räche ich mich endlich der Fimal oberflächlich. Schau dir mal an, schau, mir egal wie blöd ich, schau. Bevor du was sagst, schau dir mal an, und dann schau mir mal an, und dann schau dir mal an. Schau dir mal an, du verhätschelte Bonze, Studi, Mama, Papa zahlen, hauptsächlich haben sie ihren Sohn an Uni. Schau, wie Statusbücher nur noch Cookie rufen lernst, in denen Nobelschuppe hängst und deine Drogensucht verdrängst. Machst dir eine schöne Zeit, du dumme Leseratte in Röhrenjeans und kurzer Lederjacke. Es sei egal, wenn das Studium ein bisschen dauert, bis die Bauern nicht alle haben den Stutz wichtig.
Ja, da kann der Milch mal durchaus auch austeilen. Wie gross ist das Bedürfnis am verhätschelten Wohlstandsschweizer, wo man durchaus auch antreffen kann? Da ein bisschen karikiert natürlich. Mal ein bisschen klar zu machen, wie privilegiert das er ist. Ist das auch ein Ansatz in ihrem Arbeiten?
Es hat also so eine Situation gegeben, wo mich das wirklich genervt hat, ja, und wo ich dann wirklich auch will sagen. Es ist ja so, man muss aber auch sagen, ich bin auch privilegiert gewesen innerhalb jetzt von dieser Gemeinschaft, weil meine Mutter hat mich auch finanziell unterstützt und hat das auch wählen wirklich, hat mich auch immer unterstützt. Also sie kommt zwar auch aus einer eher bildungsfernen Familie, aber sie selber hat eigentlich auch vorgehabt zu studieren, ist sehr interessiert gewesen, hat auch eine gute Ausbildung und so weiter. Also habe ich da wirklich auch Schwein gehabt. In dem Sinn bin ich auch privilegiert gewesen. Aber ich habe von Anfang an gewusst, ich muss das Studium so schnell wie möglich durchziehen. Ich darf mir also nicht irgendwelche Auszeiten erlauben, etc., irgendwelche Ansprüche, so, weil ich gewusst habe, so, das geht auf das Geld meiner Mutter. Das ist bei mir immer im Hinterkopf gewesen, so. Ich habe immer gewusst, so, dass das Zeug kostet Geld einfach. Ich muss das so schnell wie möglich und auch so gut wie möglich abschliessen. Also wirklich, dass sie nach all diesen Jahren auch wirklich einen guten Abschluss haben.
Für sich selber oder für ihre Mutter? Wie wichtig ist es auch gewesen, ihrer Mutter das zurückzugeben?
Beides natürlich. Ich möchte sie auch glücklich machen, natürlich. Und außerdem, wenn sie schon investiert in mich quasi, dann muss sie das auch dementsprechend zurückgeben. Also ich meine, das, was sie ohnehin, meine, wie man sich seinen Eltern erkenntlich zeigen, das geht ja gar nicht. Für all das, was sie einem gegeben hat, das ist normal und so. Aber halt in gewissen Situationen mache ich es dann halt schon. Oder man probiert es natürlich einen gewissen Teil zurückzuzahlen, in dem Sinn, symbolisch auch gesehen. Aber jetzt zum Beispiel auch, wenn ich andere sehe, es gibt viele, die werden von den Eltern nicht unterstützt, jetzt aus dieser Gemeinschaft, sagen wir mal, von Secondos, weil die Eltern vielleicht gar nicht wirklich verstehen, was es mit dem Studium auf sich hat, was man eigentlich mit dem nachher schaffen kann. Gut, das habe ich auch lange nicht gewusst.
Man wird halt Lehrer.
Genau, man wird ein Lehrer. Und nein, das ist dann schon auch ein bisschen anvisiert gewesen, so. Aber eben, was ich wollte sagen, es gibt solche, die müssen halt nebenbei arbeiten auch. Wirklich ernsthaft arbeiten, weil sie das Privileg eben nicht haben, dass die Eltern die Möglichkeiten haben, sondern was fast wichtiger ist, dass die Eltern eben verstehen, was es damit treibt, dass man unterstützt wird aus dem Elternhaus. Es gibt ganz viele, die ich kenne, die einfach die Eltern immer noch nachfragen müssen, jedes Mal so, was studierst du schon wieder? Ah, und wann hast du das endlich fertig? Und wann verdienst du endlich Geld damit? So?
Sie haben mal gesagt in einem Interview, Erfolg ist der beste Weg, um sich zu integrieren. Ist es der einzige?
Oh, nein, es gibt vielleicht noch andere, ich weiß nicht. Aber ich habe jetzt so gemerkt, dass das wahrscheinlich am ehesten funktioniert. Ich meine, das kann in allen Bereichen sein. Also Erfolg ist jetzt überhaupt nicht auf akademische Werdegang abzuwälzen, wie zum Beispiel bei mir oder beruflich. Ich meine, auch im Sport. Ein Sportler mit ausländischer Wurzel Erfolg hat, dann ist er integriert, dann ist er der Superschweizer, dann ist alles uhr gut. Das ist unlustig, also dort ist natürlich sehr vereinfacht. Aber auch sonst, ich habe einfach gemerkt, so, man muss nur mehr wählen durch Berührung, Akzeptanz schaffen. Es ist auch nicht irgendwie immer so, ja, weißt du, wenn sie uns kennenlernen, unsere Welt und was dahinter steckt, Gedanken etc., dann kommt das, verstellt sich so quasi das Verständnis für vielleicht auch gewisse Mängel, die es gibt, gewisse Missstände, stellt sich dann das Verständnis ein. Ist aber leider nicht so. Habe ich jetzt einfach ganz einfach gemerkt. Also meine These ist so, rein durch Berührungen kann man nicht Akzeptanz schaffen. Aber wenn man den Erfolg hat, wenn man dann vielleicht je nachdem auch in gewissen Chefpositionen ist, oder, also muss jetzt nicht unbedingt sein, aber dann habe ich gedacht, kommt so etwas wie Respekt rein. Und dann eben auch Akzeptanz. Weil dann zeigt sich vielleicht auch, ich tue jetzt pauschalisieren, der Durchschnittsschweizer so, ah wohl, nicht nur Raser und Sozialschmarotzer.
Also die Akzeptanz, sich über den Respekt zuerst erarbeiten und dann du das auch automatisch integriert. Genau. Sie sind Lehrer. Wie viele Itchs haben Sie in der Klasse am Gymi, dort, wo Sie unterrichten?
Unterschiedlich. Immer wieder einmal ein paar.
Wie viele Itchs gibt es unter den Lehrern?
Viel. Also jetzt in den Schulen, wo ich jetzt gerade am Arbeiten bin als Stellvertretung, viel. Wirklich sehr viel.
Wird der Jugo in der Schweiz mal das sein, was der Italo heute schon ist, nämlich komplett integriert in der Schweiz angekommen?
Ja gut, also die Frage ist ein bisschen falsch gestellt. Ich glaube, der Jugo ist, also oh Gott, ich sage jetzt die ex-jugoslawische Gemeinschaft ist eben integriert, sage
ich. Wenn ich Italo sage, dann schwingt nichts Negatives mit. Wenn ich Jugo sage, haben wir schon am Anfang von dem Gespräch
gesagt. Klar, aber würde man Cink sagen, wäre es auch natürlich. Oder wäre es auch ein Affront. Ja. Sagen wir das auch nicht. Die Frage ist ein bisschen komisch gestellt, oder? Weil ich glaube, es hängt nicht an uns. Das ist bei den Italienern auch nicht dran gehängt. Das ist nicht mehr so die Akzeptanz, die dann von den Schweizer kommt. Heute stört sich doch niemand an einem italienischen Nachbarn. Oder, keine Ahnung, man findet es sogar geil, ein bisschen Dolce Vita im Blog zu haben, wenn es halt ein bisschen lauter wird vielleicht, oder wenn man im Steigenhaus mal ein bisschen noch Olivenöl und Knoblauch schmeckt, ist doch voll gut, oder ja. So, das findet man geil. Aber so in den 70er Jahren ist das so ein bisschen voll zu roten Tuch gewesen.
Voilà, darum meine Frage, wie lange geht es noch, bis es genau gleich ist mit Ex-Jugoslawien in der Schweiz?
Und das hängt von uns ab. Das hängt von uns ab, wie schnell wir eben in die richtigen Positionen kommen. Weil ich glaube, es gibt unglaublich interessante Parallelen. Bei den Trainern war es genau gleich. Die haben sehr schnell haben sie das Handlanger-Image haben sie abgestreift. Das sollte halt, sagen wir, bei der ex-jugoslawischen Gemeinschaft auch passieren. Einfach weg von dem Handlanger-Image.
Vielleicht sind Sie da eine wichtige Figur in diesem Prozess. Sie haben vor 8 Jahren in einem Interview mal gesagt, 2004 war das, ich will nicht als ewiger Sekondo in der Hip-Hop-Szene rumgeistern. Ja. Die nächste Platte könnte auch ein ganz anderes Thema aufgreifen. Haben Sie vor 8 Jahren gesagt?
Habe ich vor 8 Jahren.
8 Jahre später gehen Sie das Album raus mit dem Titel Itch. Braucht es Sie noch als Sekondo?
Ob es mich braucht? Ja. Also für die Gesellschaft, sagen wir jetzt einmal.
Ein bisschen gross gesagt, ja.
Nein, überhaupt nicht. Aber wie schon gesagt, ich habe das ja auch nie gewählt. Ich habe ja nie gesagt, so, ich stehe jetzt hierher und führe irgendeine Bewegung an. So. Es ist so subjektiv. Rap ist so subjektiv. Es geht immer um den Rapper, um die Person, die dahinter steckt. Und das war bei mir auch so gewesen. Mich hat das beschäftigt. Ich habe das auch nicht gewusst. Vor 8 Jahren, als ich das gesagt habe, habe ich auch gedacht, so, jetzt kommen wieder Fragen zu meiner Biografie und etc. Ich mag das in Zukunft nicht machen. Aber es hat sich einfach so herausgestellt, dass mich so Zeugs beschäftigt und ich einfach ständig Lieder darüber schreibe. Jetzt momentan für mich ausgeschossen, oder jetzt, wenn Sie mich fragen würden, was ist mein nächstes Projekt, dann würde ich Ihnen sagen, ja, es wird sicherlich nichts damit zu tun haben. Weil ich fühle mich jetzt natürlich ausgeschossen. Ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Aber wer weiß, je nachdem kommen irgendwelche Gefühle hervor, irgendwelche Situationen, wo ich das wieder thematisiere. Das gibt's immer. Es ist so schwierig. Man kann es auch nicht vorhersagen. Und darum, nein, ich persönlich habe das nie wollen. Sprachrohr werden oder ich habe nicht wollen, die Leute penetrieren mit dieser ganzen Story, die ganze Zeit, ehrlich gesagt.
Wir haben noch einen Musikwunsch zum Abschluss. Miladin, genau. Sobic, Sie haben mir, wo Sie mir das Mail geschickt haben, mit Ihrer Song, mit Ihrer Songauswahl, zu dem Song geschrieben, ich möchte gerne in Zukunft ähnliche Musik machen.
Also nicht vom Genre her natürlich, das ist nicht Rap oder so, aber ich finde, das ist unglaublich einfach, unglaublich intensiv und es kommen ganz viele Emotionen dabei raus. Es ist so ein Song, der bei mir so immer so ein bisschen ein emotionales Striptease hervorruft. Man möchte irgendwie, man vergisst alles um sich herum, man mag einfach den Moment geniessen und sich auch ein bisschen in seinem Leid suhlen. Das ist etwas Typisches für den ganzen Balkanraum, dass man das so gerne macht in der Musik. Und ich möchte das mit Rap auch können ausdrücken in Zukunft. Einfach auch vielleicht widersprüchliche Emotionen wiedergeben und einfach Lieder zum jetzt muss ich aufpassen, was ich sage als Lehrperson. Lieder zum sich betrinken vielleicht. Aber natürlich nicht einfach so, wenn man frustriert ist oder so, sondern wenn man es einfach gut fühlt. Man ist im Rausch von den Emotionen und unterstreicht das noch mit anderen Substanzen. Alles legal natürlich.
Der propagiert er noch den gepflegten Suff zum Schluss. Nein. Der Milchmann, der Goran Vulovic, danke vielmals für den Besuch bei uns im Fokus. Wenn ihr die Sendung nachhören oder weiterempfehlen und verschicken, könnt ihr das machen. Ist als Podcast abladbar auf srf3.ch. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung, schreibt uns ein Mail an fokus@srf3.ch. Fokus mit c@srf3.ch. Mein Name ist Tom Giesler. Schönen Montagabend.
Oh, od drage do drage, od grada do grada, provodim vijek. Rasutu komade, vezan samo pjesmom, sebi i životu, tražim smisao i lijek. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada, provodim vijek. Sam mukom pod rukom, tražim nadu u padu, a gađa me aplauz, gađa me smijek. Ponekad mislim na ono vrijeme, svi
računi kad se svode i kad sunce mirno zaspi, kad presahnu moje vode, tad ću morati ja stati, možda i ja u kafani, uzalud ću pjesmom zvati da se vrate ovi dani. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada provodim vijek. Rasutu komade vezam samo pjesmom, sebi i životu tražim smisao i lijek. Ponekad mislim na ono vrijeme, svi računi kad se svode i kad sunce mirno zaspi, kad presahnu moje vode, tad ću morati ja stati, možda i ja u kafani, uzalud ću pjesmom zvati da se vrate ovi dani. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada od je vijek. Od druga do druga,